Ich möchte heute über einen Text aus Jesaja 40 sprechen. Da heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk. Und wir haben heute Morgen im Gottesdienst schon gehört, dass es viele unserer Glaubensgeschwister gerade im Osten, im Nahen Osten gibt, die verfolgt werden, dass Menschen dort sterben, dass sie ihre Heimat verlieren. Aber nicht nur dort und nicht nur unsere Geschwister. An vielen Ecken und Enden unserer Erde erleben Menschen Leid und erwarten Trost. Auch in unserer Situation, in der wir leben, begegnen uns Dinge, die einfach den Trost für notwendig erachten, wo wir ihn brauchen für unser Leben, für unsere Beziehung zu Gott. Und ich möchte mit uns ein wenig zurückgehen in die Geschichte der Kirche, ungefähr 500 Jahre zurück. Er war 34 Jahre alt, ledig, Pfarrer der Stadtkirche, Doktor der Theologie und von ganzem Herzen bekennender Christ. Und am 1. Januar 1517 wusste er noch nicht, dass er die Geschichte dieser Welt im Auftrage Gottes und mit seiner Hilfe grundlegend verändern wird. Am 31.10.1517 schlug er 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg, um zu einer theologischen Diskussion einzuladen. Und damit begann etwas, was wir heute im Rückblick die Reformation nennen. Spätestens jetzt wissen wir, es geht um Martin Luther. Mit der Hilfe Gottes widerstand er dem Kaiser und dem Papst. Er konnte ja nicht wissen, als er nur seinem Gewissen folgte und im Glauben darauf vertraute, es richtig zu machen, dass er diese Obrigkeit enorm ins Schwitzen brachte und angegriffen hat. Als er die 95 Thesen anschlagen ließ, 1517, wahrscheinlich war es ein Student gewesen und nicht er selbst, aber viele Bilder, die dieses Ereignis festgehalten haben in Form eines Gemäldes, zeigen ihn immer, der die 95 Thesen angeschlagen hat, aber das ist eigentlich nicht wahrscheinlich üblich gewesen. Und es war im Grunde auch nicht von ihm ganz bewusst so geplant, jetzt beginnt die Reformation, sondern er hat eigentlich nur zu einer Diskussion eingeladen über ein Thema, über das Thema des Ablasses und damit auch zu einer generellen Diskussion über verschiedene Punkte, die damals das religiöse Leben betrafen. Und hauptsächlich ging es darum, den missverstandenen Ablass zu korrigieren. Luther war selbst nicht gegen den Ablass, er sprach auch von dem Reichtum Jesu Christi, den er uns gegeben hat, der durch sein Sterben am Kreuz uns auch mitgeteilt wird und wir ihn annehmen können. Aber man hat daraus mehr gemacht. Und es ist so weit gegangen, dass man gesagt hat, wenn du Geld bezahlst, bekommst du einen Ablassbrief für all deine Sünden. Und das war Luther schon einige Monate vorher ein Dorn im Auge. Denn in der Seelsorge bekam er das immer wieder mit, dass seine Gemeindemitglieder über die Landesgrenze hinaus, die Ablassbrüder durften nicht nach Sachsen, das war ihnen nicht erlaubt, aber die Gemeindemitglieder sind rübergegangen und haben sich dort Ablassbriefe gekauft und Luther dann vorgelegt. Und er musste dann immer wieder sagen, die sind ungültig. Die befreien euch nicht von der Schuld und Sünde. Und es gibt 10 Predigten in einem ganzen Jahr, die über dieses Thema gehandelt haben. 6 davon haben wir noch schriftlich vorliegen. Aber 10-mal hat er darüber dann gesprochen. Und es war eigentlich auch ein Thema für das ganze Land. Manche Sache war auch etwas zum Schmunzeln. Ein junger Fürst in Nürnberg, der erlebte auch, dass ein Ablasshändler zu ihm nach Nürnberg kam und er ging dann zu ihm hin und sagte, ich habe ein Problem. ich brauche einen Ablassbrief für eine Sünde, die ich noch tun will. Da hat der Ablasshändler erstmal geschwiegen und hat dann gesagt, das wird teuer. Und dann hat der junge Fürst gesagt, das spielt keine Rolle, ich habe Geld. Und er hat sehr viel Geld für einen Ablassbrief bezahlt, für eine Sünde, die er noch tun wollte. Dann ist der Ablasshändler, Prediger, weitergezogen, frohen Mutes und mit viel Geld. Aber der junge Fürst hat seine Soldaten genommen, ist hinterher, hat die ganze Mannschaft verkloppt, richtig, und dem Ablassprediger dann den Brief und die Kasse mitgenommen, natürlich ganz wichtig, und ihm den Brief gezeigt und gesagt, für diese Sünde war dieser Brief. Das ging natürlich auch durchs ganze Volk, dieses Erlebnis. Und sicherlich ist da auch so manches so auch zugedichtet worden, das kann ich mir gut vorstellen. Aber die Grunderfahrung dürfte wahrscheinlich dann vorhanden sein. Nur für Luther war es ganz klar, er war ein Mann, der sagte, das geht nicht. Und er glaubte zu diesem Zeitpunkt, dass der Kaiser und der Papst davon überhaupt keine Ahnung hatten. Hat auch noch ehrwürdig dem Papst geschrieben und gesagt, stell dir vor, was hier läuft. Und nicht wissen, dass er der Auftraggeber ist. Und es kam dann auch eben zu einer Anhörung in Worms. Und man weiß ja um die Sätze, die er dort gesagt hat. Einer der bekanntesten Sätze war, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Manche haben etwas scherzhaft gesagt, er hatte etwas anderes behauptet. Hier stehe ich, ich kann auch anders, Gott helfe euch. Aber ich glaube, der erstere ist wahrscheinlich der wahrscheinlichere Satz. Er hatte sehr große Bedenken. Seine Vorgänger, wie Hus zum Beispiel, hatten auch freies Geleit zugesagt bekommen und sind dann auch dann getötet worden. Aber er war ein mutiger Mann, der zu dem Wort Gottes stand. Und das war die eine Seite seines Lebens. Die andere Seite war, dass er ein sehr weichherziger Mensch war, der auch der Not der Umgebung nicht tatenlos zusehen konnte. Bevor er seine Frau kennenlernte und heiratete, hatte er nicht zusammenhalten können. Er hat immer alles verschenkt und weitergegeben. Und erst Herr Käthe, wie er sie liebevoll nannte, was so ein bisschen auf die Reihenfolge hinweist, die Herr Käthe hat dann ein bisschen Ordnung in sein Leben und seinen Haushalt gebracht. Ja, Luther, ein mutiger Mann auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite war er aber auch ein Mann voller dunkler Gedanken. Wir würden sie heute Depression nennen. Und er war oft niedergeschlagen, mit Selbstzweifel behaftet. Und er war mal wieder an seinem Schreibtisch und war was am Schreiben. Übrigens, Luther ist uns bekannt als Reformator, als guter Prediger, als Doktor der Theologie, als Übersetzer der Bibel. Aber im Grunde, seine Haupttätigkeit nach dieser ganzen Geschichte mit 1517 war seine seelsorgerliche Tätigkeit durch den Briefwechsel mit vielen Menschen in Europa. Und die sind auch alle, oder großenteils alle, erhalten geblieben. Und als er wieder so in seinem Arbeitszimmer saß und nicht mehr so freudig war und depressiv und traurig, kam seine Frau rein und war ganz in Schwarz gekleidet. Und dann sagte er, ist jemand gestorben? Nein, sagte sie, dein Heiland. Daraufhin ist Luther aufgestanden, ist rausgegangen und hat mit weißer Kreide an den schwarzen Türpfosten des schwarzen Klosters, so heißt es auch, geschrieben, vivit, er lebt. Weil seine Frau ihn daran nochmal erinnert hat. Es geht nicht um das, was du in deinem Herzen gerade fühlst, was deine Emotionen gerade sind, was deine Gedanken sind oder was du gerade für negative Gedanken hast in deinem Leben. Es geht darum, dass du auf Jesus schaust und er der Mittelpunkt deines Lebens ist. Und das hat er sofort umgesetzt. Er hat sofort verstanden, was seine Frau meinte. Und dieses Vivid steht auch eigentlich für sein ganzes Leben. Seine Erkenntnis, dass ich nicht aus meiner eigenen Kraft einen gerechten Gott schaffen muss oder Gerechtigkeit vor Gott schaffen muss, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist, dass ich errettet bin, dass Gott mir gnädig ist. Und Luther fand Trost im Wort Gottes. So wie auch der Prophet Jesaja dann schreibt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Wir sind aufgefordert, einander zu trösten. Dies ist ein Auftrag von Gott. Das heißt hier nicht bei Jesaja, ich will euch trösten, sondern er spricht im Auftrage Gottes eben das Volk an. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Wir sind die Übermittler dessen, was Menschen an Trost benötigen. Sagt den Menschen, und Jesaja führt dann ganz genau aus, was Gott meint darunter, sagt den Menschen, dass ihre Schuld vergeben ist, dass die Knechtschaft zu Ende ist, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Paulus sagt, Gott ist ein Gott des Trostes. Und Trost gehört zu den wichtigen Begriffen im Alten Testament, weil es sehr stark mit dem Heilshandeln Gottes an uns Menschen zusammenhängt. Trost kommt vor allem dann zum Tragen, wenn Schuld vergeben ist. Und dabei ist der Trost im Alten Testament nicht nur ein innerlicher Vorgang, sondern hat ganz konkrete Bezüge der Veränderung in unserer notvollen Situation. Wo brauchen wir Menschen Trost? Bei Verletzungen? Beim Verlust eines Angehörigen? Bei Katastrophen? Bei Einsamkeit? Verlust des Arbeitsplatzes? Bei Mobbing? Bei Krankheit? In Glaubenskrisen, bei Depressionen, in so verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Im Alten Testament gab es auch verschiedene Formen des Trostes, die auch ganz konkrete Handlungen mit einschlossen. Das Wehklagen, das Zerreißen der Kleider als Symbol, das Bestreuen des Kopfes mit Staub, das Trinken eines Trauerbechers, das Essen von Trauerbrot. Das sind alles so Symbole, die einfach das unterstreichen, was Gott eigentlich für uns bereitet hat, dass er uns trösten will. Und dass er uns einfach die Kraft gibt, auch in einer Situation an ihm festzuhalten und ihm zu vertrauen. David hat es auch nicht verschwiegen im Psalm 23, der so wunderbar erzählt, wie Gott einen Menschen segnet. Aber der auch gleichzeitig weiß, als ich ging in dem finsteren Tal, warst du bei mir. Der das finstere Tal auch nicht verschweigt. Der es kennt. Im Neuen Testament sind die Trostgedanken auf Christus ausgerichtet. Das hat damit zu tun, dass der wirkliche Trost nur in Verbindung eben auch mit Christus und dem Schöpfer geschehen kann. Was wollen wir denn den Angehörigen eines tödlich Verunglückten sagen? Es wird alles wieder gut? Das ist doch zu wenig und greift nicht. Aber auf Jesus hinzuweisen, das ist immer richtig. Der unser Leben in der Hand hält, auch dann, wenn wir durch das finstere Tal gehen. Auch dann, wie wir heute Morgen gelesen haben aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, wenn wir einfach auch die Wege des Leidens kennenlernen, ist er bei uns. Paulus spricht davon, er sagt, ich habe in Christus gelernt zu leiden, weil ich auch weiß, dass ich mit ihm auferstehen werde, dass ich zu ihm gehöre. Und das ist der wirkliche Trost. Leiden und Trost hat im Neuen Testament einen engen Zusammenhang durch Kreuz und Auferstehung. Lass mich das nochmal wiederholen. Leiden und Trost hat im Neuen Testament einen engen Zusammenhang durch Kreuz und Auferstehung. Denn das Sterben, in das der Christ hineingerät, ist kein Verderben. Es ist ein Sterben, das nicht im Tod endet, sondern Trost, Freude und Leben mit sich bringt und ein Wissen um das Erkannt, Geliebt und Erwähltsein mit einbezieht. Ich erwähnte schon die große Tätigkeit Luthers als Seelsorger, der durch viele Briefe Menschen geraten hat in ihrer jeweiligen Situation. Und einer seiner Freunde schrieb ihm einfach mal von den Schwierigkeiten, die er durch die eigene Depression hat, also nicht die von Luther, sondern die des Freundes. Und Luther antwortet ihm am 30. April 1530. Und er schreibt ihm: Unser lieber Herr Jesus Christus, zeige euch seine Füße und Hände und grüße euch freundlich im Herzen, auf dass ihr ihn allein anseht und höret, bis ihr fröhlich in ihm werdet. Und das ist doch auch kennzeichnend. Hier hat kein Blinder von der Farbe gesprochen, sondern hier ist einfach Luther hingegangen und hat seine Erfahrungen, die er selbst gemacht hat in Zeiten der Depression, des Niedergeschlagenseins, wie er damit fertig wird. Er hat gesagt, schau so lange auf Jesus, auf seine Wundmale, auf das, was er für dich getan hat, bis du dann wieder fröhlich wirst in ihm. Das ist kein Ratschlag aus einem Lehrbuch der Theologie. Das ist ein Ratschlag aus dem Leben eines betroffenen Menschen, der gelernt hat und im Lernprozess ist, damit umzugehen. Freut euch in dem Herrn, sagt Paulus in Philipper 4, Vers 4, jederzeit. Kann man das, sich jederzeit freuen? Und da spürt man schon etwas, dass Paulus auch hier nicht diese Freude meint, die mit Fröhlichkeit lachen und so weiter zusammenhängt, sondern eine Freude ist, die weitaus tiefer geht. Sagt meinem Volk, dass ihre Knechtschaft zu Ende ist, dass ihre Sünden vergeben sind. Und damit tröstet mein Volk. So wie Josef seine Brüder tröstete, als sie den zweiten Mann im ägyptischen Staat als ihren verkauften Bruder anerkannten. Hier kamen Schulderkenntnis, Schuldbekenntnis und Vergebung der Schuld zusammen. Und das war wirklich Trost. Sagt ihnen, dass ihre Sünden vergeben sind. Das ist der erste Schritt des Trostes. Dass das, was ich verkehrt gemacht habe, dass das, was mich von Gott trennt, vergeben ist. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Predigt, dass die Knechtschaft ein Ende hat und predigt, dass ihre Schuld vergeben ist. Freundlich zu jemandem reden heißt zu jemandem zum Herzen sprechen, ihn berühren. Gefühlsmäßig. Redet mit Jerusalem freundlich. Und Jesaja spricht hier von einer Haltung, die auch Josef eben seinen Brüdern entgegengebracht hat. Er hat nicht geschimpft. Er hat sich nicht beschwert über die vielen Jahre im Gefängnis, über die Grube, in die er geworfen wurde, über den Verkauf an die Sklavenhändler. Er hat freundlich mit ihnen gesprochen. Und gerade auch bei Menschen mit einer depressiven Krankheit sind freundliche Worte wichtig. Auch dann, wenn es scheint, dass sie gar nicht ankommen. Es ist einfach wichtig, sich an das zu erinnern, was mich eigentlich trägt. Auch in einer Situation, die alles andere ist als Anlass zur Freude. Während des 30-jährigen Krieges lebte ein junger Mann. Er wurde 1621 geboren. Das heißt also, er war direkt so am Anfang des 30-jährigen Krieges dann dabei. Und als er 27 Jahre alt war, fast am Ende des Krieges, sagte er dann, oder schrieb er dann ein Lied, was wir alle sehr gut kennen. Und da heißt es dann: Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Und das schreibt er in einer Situation hinein, wo der Krieg das ganze Land überzogen hat, wo Kinder ihre Eltern verloren haben, wo ganze Landstriche wegradiert worden sind. Und es heißt dort weiter: Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach, was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unsere Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass ihm, der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel und setzt jeglichem sein Ziel. Bei der vorletzten Strophe wird es dann ein bisschen politisch. Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich, den Reichen klein und den Armen, den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhen, bald stürzen kann. Und das hat man ja im 30-jährigen Krieg auch erlebt, dass mal Siege und Niederlagen sich einfach auch wegziehen. Und der letzte Vers dann: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Das ist einfach eine wichtige Aussage, untermauert durch ein Lebens- oder durch eine Lebenserfahrung, einer geistlichen Erfahrung, die ein junger Mensch erlebt hat in einer kriegerischen Zeit. Dass er sagt: Verlass dich auf Gott. Tu deine Dinge, die dir aufgetragen sind, treu. Aber setze deine Zuversicht auf Gott hinein. Der zweite Aspekt: Predigt, dass die Knechtschaft ein Ende hat. Eine Knechtschaft geprägt von dem Egoismus von uns Menschen, die zu Beziehungssünden, Umweltsünden und so weiter führt. Und der Prophet sagt im Auftrag Gottes: Predigt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Und das hat etwas auch mit der Vergebung zu tun. Und in Jesaja 53 heißt es ja: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf ihm. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Wenn wir heute miteinander das Abendmahl feiern, dann lasst uns daran denken. Trost ist dadurch entstanden, dass wir einfach das auch Gott abgeben dürfen. Dass wir unsere Vergebung in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir die Vergebung Gottes auf uns anwenden können. Und Jesus ist die Basis dafür, die Grundlage. Weil er das auf sich genommen hat. Dadurch haben wir Frieden. Dadurch haben wir einen Trost. Und das ist die Botschaft, die der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes schon damals dem Volk Israel brachte und auch uns letzten Endes. Das dritte ist, predigt, dass ihre Schuld vergeben ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und es ist interessant, dass gerade auch dieses Wissen um die Vergebung der Sünden und das Wissen, dass Gottes Wort wahr ist und das, was es sagt, auch uns einfach ein Trost ist für die Situation, in der wir sind. Das finden wir auch bei Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wo er gerade auch über die Verstorbenen spricht. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. In Vers 18 kommt dann der wichtige Satz: So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und da, wo wir auch dann erleben, dass eine Schwester zum Herrn gegangen ist, wissen wir, wir dürfen uns mit diesen Worten einander trösten. Dass die Auferstehung Jesu Christi der Garant unserer eigenen Auferstehung ist. Und wir dürfen einander trösten und in diesem Sinne auch Trost zu sprechen. Redet mit den Schwestern und Brüdern freundlich. Predigt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Und predigt, dass ihre Schuld vergeben ist.